Hier im Bikini, habe ich ja gerade schon gesagt, sind wir ja quasi in direkter Nachbarschaft mit vielen interessanten und faszinierenden Kreaturen, die hier nebenan im Zoo leben. Und da haben wir uns gedacht, laden wir doch mal, wie vor ein paar Jahren schon, hier auf dem Dach des Bikini, den Herrscher über all diese wunderbaren Geschöpfe. Da guckt er gleich, ach Gottes Willen, halt mal den Ball flach. Nein, das stimmt natürlich nicht. Er ist der Direktor, aber nicht nur des Zoos, sondern eben auch vom Tierpark und vom Aquarium. Wir sind sehr froh, dass er bei uns ist. Andreas Knirim, schön, dass Sie da sind.
Ja, zunächst erstmal einen schönen guten Abend. Und es platzen ja Menschen hier und wir müssen ja ehrlich sagen, es ist ja hier relativ warm. Wir sitzen hier im Scheinwerferlicht und hat man vorher gesagt, ich sollte eine dicke Jacke anziehen, weil es zugig werden kann.
Ja, zugig ist es auch, oder?
Ja, nicht? Bisschen. Aber es fühlt mir schon ein bisschen, aber es ist schon kuschelig. Das kann ich Ihnen hier, zumindest im Publikum kann ich Ihnen das hier mitteilen.
Genau. Wir haben uns, wie gesagt, zuletzt gesehen. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Da war die Welt noch eine andere, also doch schon eine noch andere. Auch was die Tierparks, Zoos und so weiter betrifft. Wie waren die letzten anderthalb Jahre für Sie? Also wie fühlt sich das jetzt so? Ich meine, Sie sind ja noch nicht vorbei, aber wie fühlt sich das jetzt gerade für Sie an?
Ja, bei uns fühlt es sich jetzt so an, wie für die meisten auch, dass sich das ein Stück weit wieder erwacht. Nun bin ich auch ein Zootierarzt. Das heißt, ich habe natürlich das Thema Coronavirus auch sehr medizinisch verfolgt und wusste, was da gemacht wird und warum manches sinnhaft ist und manches vielleicht auch nicht sinnhaft, aber weil wir es eben machen müssen, weil es seuchenrechtlich zum Beispiel beispielsweise notwendig ist. Wir haben aber eben die Situation mal kennengelernt, wie ist es, wenn Berlin als unglaublich gastfreundliche Stadt keine Gäste empfangen darf und wir geschlossen waren und das über einen längeren Zeitraum, länger wie immer, als man natürlich ahnte damals. Anfangs war das ja nur für ein paar Wochen vorausgesehen. Letztendlich war es so tatsächlich, das Aquarium war über ein halbes Jahr geschlossen. Wir haben bis heute noch keine normalen Besucherzahlen, die wir auch nicht dort begrüßen dürfen. Und so langsam kommt aber der Tourismus zurück und so langsam kommen auch die Menschen wieder zurück, die wir eben auch brauchen oder begrüßen wollen. Weil das muss man ja auch mal festhalten, der Zoologische Garten Berlin hier, in dessen Nähe wir uns gerade befinden, ist mit großem Abstand der meistbesuchteste Zoo Europas. Er gehört zu den meistbesuchtesten Zoos der Welt und das geht eben auch nur mit den vielen Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen.
Ich habe jetzt überlegt, ich habe das jetzt natürlich zur Kenntnis genommen, dass sie zu waren. Und also das hat man in den Nachrichten und die Leute waren traurig, dass sie nicht in den Zoo und den Tierpark können und so. Ich habe mich gefragt, wie die Tiere das reflektiert haben. Also haben die Tiere, nehmen Tiere irgendwie zur Kenntnis, dass plötzlich keine Leute mehr da sind? Also gibt es dann ein anderes Verhalten oder wie ist das?
Ja, wir können dann bei dem Thema Tiere nicht ganz so allgemein werden. Also sicherlich unsere Quallen, denen ist das wohl. Obwohl ich glaube schon, dass sie die Schrittfrequenz oder die fehlende mal ganz gut finden. Ja, es ist ja nicht jeder Fisch dann glücklich, wenn es dann so ein bisschen vibriert im Wasser. Die kriegen das tatsächlich mit. Aber für viele von unseren Tieren war es schon ein bisschen langweilig, weil das merken manche Besucher gar nicht, dass sie genauso besucht oder beobachtet werden, wie man ja immer glaubt, dass die Tiere beobachtet werden. Also für die spielt das durchaus eine Rolle. Das ist auch wichtig im Tagesrhythmus. Unsere Tiere wissen aufgrund bestimmter Besucher ziemlich genau, wie viel Uhr es wahrscheinlich ist. Nicht, dass es 5 Uhr ist, aber was mit 5 Uhr zu verbinden ist, zum Beispiel Futteraufnahme im Stall und Ähnliches. Und insofern, ich habe das gesehen, als wir mit unserem Hund mal abends immer wieder durch den Zoo gegangen sind, wie die Zebras uns verfolgt haben, nach dem Motto, wir sind jetzt mal die Einzigen und das muss man jetzt mal genießen, dass da wieder Leute sind. Und ich habe das aber auch genossen, so alleine mal mit dem Hund zu laufen. Jetzt gebe ich Ihnen jetzt auch mal tatsächlich eine Wahrheit mit. Ich bin tatsächlich mit unserem Hund auch durch den Tierpark gelaufen und er durfte neben uns ohne Leine laufen. Das machen wir heute nicht mehr, aber das haben wir da mal machen können. Aber das war ein teures Vergnügen für unseren Hund, wirklich ohne Leine laufen. Der arme Tierpark brauchte logischerweise auch seine Gäste wieder. Ja. Das haben wir also jetzt abgeschafft und wir normalisieren uns jetzt.
Ja, es gibt ja auch Menschen, die sehr viel ihres sozialen Lebens über den Tierpark und über die Zoos, über den Zoo definiert und organisiert haben. Also viele oder einige Menschen, ich weiß nicht, wie viele es sind, das wissen Sie besser, die tatsächlich ihr personengebundenes Tier haben, das sie immer und jeden Tag auch besucht haben. Haben Sie da irgendwie so eine Mails bekommen, Post bekommen, die Ihre Tiere dann auch vermissen, die nicht jeden Tag Ihre Tiere sehen können?
Also in der Tat gibt es da einige und ich glaube, für die war das eine sehr harte Zeit. Mhm. Gerade besonders, dass das Aquarium geschlossen war, da gibt es auch Menschen, die dieses Aquarium lieben, nicht nur wegen der einzelnen Tiere, sondern dieses Gefühl, in dieser doch vermeintlichen Stille zu sein. Wir haben da eine Person vor allen Dingen, die wirklich jeden Tag kommt und für die das ein ganz, ganz wichtiger Teil ihres Tagesablaufes ist. Und das war wirklich hart für die. Ja. Mhm. Und insofern hoffe ich einfach, dass das nicht wieder passiert. Und aber tatsächlich gibt es Menschen, die aus welchen Gründen auch immer ihre Tiere besuchen. Das, ich sage auch ganz offen, da gibt es durchaus auch etwas neurologisch Auffällige. Das muss man jetzt aber nicht weiter unterbreiten. Nein. Mir ist das wichtig, nur dass die auch bei uns eine Heimat haben. Man muss das auch sich so vorstellen, es gibt durchaus Menschen, die ein Problem ein Stück weit auch mit anderen Menschen haben und die in der Tierwelt ihre, ich sag mal, ihre Seelenruhe bekommen, ja, und erhalten. Und dann ist das durchaus auch ein wichtiger Gang zu uns. Mhm. Das muss nicht immer unbedingt, ich sag mal, der streng wissenschaftlich-biologisch-zoologische Anteil sein. Das kann auch manchmal einfach nur der schöne Tag sein, dass man auch das Gefühl hat, die Tiere reden mit einem, ja. Und dafür dienen wir eben auch, ja.
Ja, dass die Tiere mit uns reden können, also nicht nur, dass die Türen wieder aufgehen und man wieder so wie früher durch den Tierpark, durch den Zoo, durchs Aquarium gehen kann, das hoffen wir ja alle. Es braucht etwas dafür, natürlich Kohle. So, also es ist, sie haben unglaublich hohe Verluste gemacht in der Zeit. Wir reden gleich mal darüber, was es da für Modelle gibt. Außerdem gibt es so einiges, was neu entsteht, über das wir auch reden können mit Andreas Knierim, dem Direktor des Zoo, des Tierpark und des Aquariums. Er bleibt noch ein bisschen.
Selbstverständlich.
Bei uns ist nach wie vor Andreas Knierim, Direktor des Zoos, des Tierparks und des Aquariums hier in Berlin. Herr Knierim, wie viele Einrichtungen, haben wir schon gesagt, haben auch Zoo und Tierpark empfindlich gelitten unter der Pandemie, unglaubliche finanzielle Einbußen, die schwer zu verkraften waren und nach wie vor auch sind, aber Sie haben Pläne und Ideen, also um das irgendwie vielleicht auch wieder auf einen guten Weg zu bringen, was die Finanzierung betrifft. Vielleicht können Sie das jetzt, ohne in die Wirtschaftsdetails zu gehen, mal so ein bisschen umreißen.
Was das wäre sicherlich auch langweilig, aber ja. In der Tat, ich glaube, das kann man relativ einfach nachvollziehen, dass natürlich, wenn Besucher nicht kommen können, und das trifft vor allen Dingen den Zoo, nicht so ganz den Tierpark ein bisschen auch natürlich, weil wenn man geschlossen ist, dann wird das eben weniger. Oder in diesem Jahr beispielsweise, wenn Sie im Tierpark Maske tragen müssen und positiv oder negativ getestet, dann haben sich das manche verkniffen. Ja, da hatten wir in einer sehr wichtigen Zeit auch wirklich nur noch die Hälfte der Besucher. Aber den Zoo hat es eben getroffen, deswegen, weil einfach die Touristen fehlen. Und die Touristen machen im Zoologischen Garten hier 2/3 der Besucher aus. Und da kann man sich relativ leicht ausrechnen, dass wir erhebliche Umsatzverluste hatten. Auf der anderen Seite gab es doch viele Menschen, die weiterhin gespendet haben, viele Patenschaften übernommen haben und seit Jahrhunderten fast schon eine Tradition ist, die Erbschaften, die wir immer bekommen. Und das hat uns enorm über Wasser gehalten. Aber
die Erbschaften, können Sie das nochmal kurz erklären?
Es gibt sehr viele Menschen, die einen Bezug zu Berlin haben und vor allen Dingen zum Zoo und dann ihre Erbschaften uns übergeben. Das kann alles sein, was man eben so hat, vom Auto über die Wohnung bis zum auch zu Aktienpaketen. Und das geht seit Jahrzehnten schon und ist eine gute Tradition. Und wir sind von der Erbschaftssteuer befreit. Und das ist für sehr viele Menschen auch ein Kriterium. Wir sind ja gemeinnützig. Und damit wurde eigentlich schon seit ewiger Zeit im Grunde der Zoo so finanziert, dass er so toll wie heute eben auch aussieht. Und dass wir auch so unabhängig geblieben sind. Und wir sind einer der ganz wenigen Zoos weltweit, die ihre historische Linienführung ja sichtbar halten, wo wir nicht permanent einem Zeitgeist uns wieder neu unterwerfen wollen. Mhm. Und das gelingt eben dadurch, dass wir eben besondere Dinge auch machen. So, und das machen wir mit diesen Erbschaften und die verwenden wir dafür. So, jetzt kommen wir zu dem Thema eben, wir waren da etwas, wie viele haben wir diese Pandemie nicht geplant und wir wussten auch nicht, dass das nachher tatsächlich bis weit in das Jahr 21 reicht, ja, letztendlich von Ostern. Ich weiß noch ganz genau, am Tag, bevor wir geschlossen haben, hatten wir noch 13.000 Besucher und dann null. Und sie können ja die Leute nicht nach Hause schicken. Und schon gar nicht die Pfleger. Mhm. Ja, wir brauchten also alle an Bord. Das heißt, alle Fixkosten gingen weiter, keine Einnahmen. Da gab es dann auch leider keine Finanzierungsmodelle für uns. Wir flogen immer durchs Raster sozusagen. Wir waren mal zu groß oder eben als Kapitalgesellschaft nicht geeignet. Oder eben, dass nur die Fixkosten betrachtet worden sind. Letztendlich ist es aber so, dass wir ein gutes Modell gefunden haben mit der Senatsverwaltung für Finanzen, die uns ja auch mit begleitet, dass wir einen alten Vertrag, den wir eben schon lange haben, auflösen. Das ist ein Angebot letztendlich vom Zoo an den Senat eben von Berlin, sodass wir jetzt das über den fehlenden Umsatz damit kompensieren können, damit wir unsere Aufgaben, die ja nun letztendlich nur erst einmal gestoppt sind, weiter vollziehen können. Das heißt, die Investitionen, die Tieranlagen, die dringend fehlen. Ich glaube, jeder kann hier nachvollziehen, dass das Affenhaus nun wirklich das letzte schöne Haus hier noch ist, sondern wirklich mit dem, ich sag mal, Sanitärraum-Charme überhaupt nicht affengeeignet ist. So, und wir brauchen dringend, da müssen wir in die Planung gehen und wir brauchen da Planungssicherheit. Oder dass die vielen Sanierungen wir erstmal auf Eis gelegt haben. Auch das muss weitergeführt werden. Und das kann alles damit finanziert werden. Das ist das, was wir als Angebot haben. Da gab es dann durchaus Abgeordnete, die andere Ideen haben. Man vergisst immer dabei, dass wir durchaus auch hier viele Prokuristen haben, Wirtschaftler. Wir wissen, was wir tun. Wir wussten das schon seit 177 Jahren macht der Zoo das eigentlich schon ganz gut. Und ich glaube, man kann uns auch in der Zukunft vertrauen.
Mhm. Sie bauen ja auch eine neue Nashornanlage im Zoo. Die ist, glaube ich, ist die schon fertig? Oder ist
Na, das wäre schön. Nein,
ja, okay.
Nein, diese Nashornanlage ist aber auch eben wieder ein Zeugnis dessen, dass wir bisher immer schon sehr gut auch mit der Politik zusammengearbeitet haben. Hier dankenswerterweise sind das Fördermittel aus der EU über den Bund an die Länder ausgeschüttet und ich glaube im Zoo sehr gut untergebracht. Das ist die Nashornpagode, die wir mit sogenannten GRW-Mitteln, ich werde jetzt nicht alles erklären, was das ist, auch eine komplizierte Sache, auch sehr nachher kompliziert in der Abrechnung, können Sie mir auch glauben. Aber es ist nachher das wert, weil wir damit eine der schönsten Nashornanlagen der Welt hier auch bauen können. Ich sage immer ganz offen, Hühnerstelle ist, kann jeder. Aber diese besonderen Gebäude, die Sie hier in Berlin sehen, für die wir einzigartig sind und die Sie weltweit, also auch andere Zoo-Kollegen uns beneiden, das ist eben das, was wir auch weiter hier umsetzen wollen, wo wir besondere Bedingungen auch für Tiere machen. Was allerdings ein großer Unterschied ist zur Vergangenheit, wo wir beengte Verhältnisse für Tiere hatten, das ist genau das Gegenteil. Wir machen heute deutlich mehr Platz für weniger Tiere und wollen ihnen deutlich mehr natürliche Lebensräume auch hier mitten in der City West sozusagen ermöglichen.
Aha, also das wäre jetzt nochmal, es gibt ja immer wieder die Leute, die sagen, toll, Zoo, super, klasse, gehen wir immer gerne hin. Und dann gibt es die anderen, die sagen, Tiere gehören in ihr natürliches Lebensumfeld. Und Sie haben ja sicher auch immer wieder mit solchen Menschen zu tun, die sagen, Zoo ist eigentlich nicht gut. Was sagen Sie denen?
Ja, das ist schon mal wieder sehr, sehr pauschal. Ja. Also es gibt tatsächlich einige Zoos weltweit, die den Namen tatsächlich überhaupt nicht verdient haben. Und wir müssen auch selbstkritisch natürlich mit unseren Fehlern umgehen. Aber ich sage ganz offen, die Zoos, die wir heute kennen, die alle wissenschaftlich geführt werden, so wie dieser Zoo Berlin, und da gibt es weltweit sehr, sehr viele hervorragende Beispiele, leisten einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz. Natürlich werden wir es nicht schaffen, tausende von Tierarten von der Ausrottung zu schützen. Aber das, was wir wollen, ist bestimmte Flaggschiff-Tierarten erst auch mal wieder in die Natur integrieren. Und wir wollen diese nutzen, um letztendlich Empathie für diese Tierwelt und Natur zu erringen. Zoos sind ganz wichtig, weil sie analoge Orte auch noch sind und das ist sehr, sehr haftend. Aber es gibt Menschen, die das aus ideologischen Gründen ablehnen, ganz, ganz wenige ihr Leben lang, glücklicherweise die meisten nur kurze Zeit. Und ich glaube schon, dass wir ein gutes Beispiel auch sind, wie wir das als Zoo gut machen können und wie das viele gute Zoos in Deutschland und auf der Welt übrigens auch gut können. Immer permanent mit den Schlechtesten in einen Topf geworfen zu werden, ist auch unfair, sage ich ganz offen. Und was man auch erlebt, das ist häufig bei Ideologie leider so, dass mit sehr, sehr unfairen Waffen gekämpft wird und dass das heruntergeklappte Visier leider auch da sehr gerne verwendet wird, um uns zu diffamieren, zu diskreditieren. Das ist wirklich schade, dass die Arbeit, nicht nur von mir, also ich kann damit leben, aber die Arbeit unserer Pfleger, unserer Biologen, unserer Tierärzte so diskreditiert wird, das ist schon infam und unverschämt. Ich erwarte da einen ganz korrekten Umgang, einen Dialog, ehrlich gesagt. Und da kann man auch über Fehler reden und dass wir die ausmerzen und dass wir besser werden. Ich glaube, das kann jeder hier auch sehen.
Mhm. Sagt Andreas Knierim. Er ist der Direktor des Zoos nebenan und des Tierparks und des Aquariums. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Grüßen Sie Pitt und Paula, die beiden Panda-Leute. Ja, also Panda-Leute, Zwillinge.
Ja, die fühlen sich wie Leute.
Ja, die fühlen sich wie Leute. Ja.
Für mich sind Pitt und Paula tatsächlich auch Leute. Nein, man darf das nicht zu sehr vermenschlichen, aber ich sage auch ganz offen, selbstverständlich auch bei Tieren müssen wir heute betrachten, dass nur weil wir ihre Sprache nicht verstehen, heißt das noch lange nicht, dass sie keine Sprache haben und dass sie auch nicht Gefühle und Gedanken haben. Das lernt jeder, der ein Haustier zu Hause hat. Aber Pitt und Paula werden ziemlich erwachsen leider. Das nervt die Mutter. Das einzige Nachteilige an Bären ist, dass sie so furchtbar schnell erwachsen werden. Ja, aber
das ist bei Menschen, glaube ich, auch nicht anders.
Die gehören, ja, aber wir sind froh, dass Pitt und Paula es so gut geht.
Ja.
Sie sind hervorragende Botschafter einer bedrohten Tierwelt. Und Pitt und Paula haben es auch geschafft, dass, glaube ich, sehr viele Menschen auch sehen, dass wir dringend etwas gegen den Lebensraumverlust tun müssen. Pitt und Paula geht es hier gut. Aber vielen Pandas, großen Pandas, auch kleinen Pandas, geht es in der Wildbahn schlecht. Und darum geht es bei uns in zoologischen Gärten insbesondere.
Okay, diese Botschaft ist angekommen. Vielen Dank, Andreas Knierim. Tschüss.
Gerne.